die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von Wine History, wo wir tief in die Geschichte vom Wein eintauchen und schauen, was die Historie vom Wein alles so hergibt. Im Regelfall, das wissen wir schon ein bisschen aus unseren vergangenen Folgen, ganz viele spannende Geschichten. Heute aber, Nagi, haben wir uns wieder mal ein besonderes Thema rausgefischt.
Ja, entsprechend unserem Format Wine History geben wir heute auch wirklich Geschichte und versuchen uns manchmal mit Relikt aus dem Weinwesen so ein bisschen abzugeben, nämlich mit den ältesten Wein auf der Welt. Aber ich glaube, für das müssen wir hier jetzt das Ganze noch ein bisschen eingrenzen.
Ja, also wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, darum sind wir vielleicht auf das Thema gekommen, oder? Aber man wird dann schnell feststellen, die ältesten Weine von der Welt, die sind um einiges älter als wir sind. Die Frage ist immer, sind sie noch trinkbar? Auf jeden Fall warten da ein paar ganz spannende Geschichten auf uns und wir würden es so machen, wie immer bei der Wine History Folge. Wir teilen die Folge ein bisschen auf in Kapitel. Im ersten Kapitel würden wir zuerst mal darauf eingehen, wie altert Wein überhaupt? Das spielt da eine wichtige Rolle. Und in den weiteren Kapiteln würden wir euch dann eben ein paar Beispiele von gut bis sehr, sehr gut gereiften Weinen präsentieren. Aber ich würde sagen, lassen wir los und zuerst im Kapitel 1. Wie altert Wein?
Ja, und für das müssen wir uns auch mal anschauen, wie sind allgemein die Grundlagen für den Weinalterungsprozess? Wie lässt sich der vielleicht am besten auch umschreiben und was sind da so ein bisschen Bedingungen. Was ich dort sicher sagen ist, es gibt, wie gesagt, die einen Weine, die gut lagern können, aber die Mehrheit der Weine verliert nach gewisser Zeit ihre Qualität und die sind halt wirklich dann auch eher gemacht für den jungen Konsum. Die Voraussetzungen, wenn wir das wirklich konkret wollen, an Stichwort festmachen für eine gute Alterung, das ist, die Flasche, die muss sauber verschlossen sein, dass kein zusätzlicher Sauerstoff daran ankommt. Sauerstoff ist etwas, wo Wein als lebendiges Produkt altern. Denn es braucht stabile Lagerbedingungen. Das Entscheidendste ist Temperatur, die Umgebungstemperatur, wo der Wein sich drin befindet. Weil, ist es zu warm, altert er schneller. Ist es enorm kühl, altert er langsamer. Das ist etwas, wo man damit spielen kann. Dann nachher, kommt es auch darauf ab, wie viel Alkohol ist in dem Wein drin. Alkohol per se kann die Lagerfähigkeit begünstigen, vor allem jetzt bei Weinen, die aufgesprittet werden oder eben eine höhere Alkoholstärke haben. Im Gegensatz zu denen, die vielleicht eher natürlicherweise ein tieferes Alkohollevel haben und durch das dann halt nicht ganz so schön altern können.
Du hast es schon angesprochen, es gibt also physische Bedingungen, Temperatur, er muss gut verschlossen sein. Es gibt aber auch chemische Bedingungen, oder? Also im Wein spielen sich ja auch ganz viele chemische Prozesse ab. Man weiss von über 6400 Verbindungen, chemischen Verbindungen, die es im Wein gibt. Man weiss auch, dass es unbekannte Moleküle gibt, die aber etwas bewirken, nämlich, dass sie beispielsweise einen Wein süßlich machen oder ihm andere Geschmacksnoten geben. Also Wein ist chemisch gesehen auch zu vielen Teilen auch immer noch ein Geheimnis, auch wenn sehr, sehr gut untersucht ist und man redet ja oft beim Wein auch, wenn wir degustieren, sagen, der ist sehr mineralisch und das ist zwar etwas, das kann man sensorisch rausgespüren, aber man kann eben chemisch nicht sagen, warum ist das so, dass der jetzt mineralisch ist. Oder auch wenn man sagt, der Wein schmeckt jetzt nach Erde, Rose, Pfirsich, dann weiss man schon, es gibt Stoffe, die dort eine Rolle spielen, aber genau benennen kann man die Stoffe auch nicht. Und so ist es dann halt auch bei der Alterung vom Wein, also was jetzt nebst den ganz offensichtlichen Faktoren eine Rolle spielt, das ist gar nicht so genau benennbar, zumindest von der chemischen Seite.
Man kann Wein entweder alt kaufen, weil man dann einen alten Wein trinken, dann muss man vielleicht tiefer ins Portemonnaie legen. Und dann muss man sich eben auch entsprechend Gedanken zur Lagerung machen. Und dort ist es vielleicht auch noch gut, wenn man über ein paar Risiken Bescheid weiss. Im Rahmen von Risiken gibt es ja vielfach die Aussage, ja, die Flasche muss immer liegen oder liegend gelagert werden. Ich sage, jein. Ich weiss zum Beispiel bei Portwein, bei Madeira und Co. sagen die Leute auch, nein, die Flasche die kann aufrecht hergestellt werden. Und dann ist das tipptopp. bei anderen normalen, unter Anführungszeichen, Vertretern, wie eben der klassische Rotwein, der klassische Weisswein, kenne ich aber auch die Winzer, die mir schon sagen, hey, du das liegend lagern, weil der Kork ist dann in Kontakt mit der Flüssigkeit in der Flasche, kriegt er das eine gewisse Feuchtigkeit ab, bleibt elastisch und dicht, als wenn du ihn aufstellen würdest. Und wenn zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit nicht ganz so hoch ist in dem Keller, der Fahrt darf austrocknen, sich zusammenziehen und durch das dann mehr Luft am Wein kommt und das könnte kaputt machen. Dann haben wir vorhin schon angetönt, Gefahren durch Temperaturschwankungen. Auch die können zu Oxidation führen, nämlich Pumpwirkung, weil mit der Wärme dehnt sich die Flüssigkeit aus, mit Kühle zieht sie sich zusammen, ist der Kork dicht, kann es dann verschieben, eben das Pumpen, und durch das Pumpen kann nämlich Sauerstoff in die Flasche hineingezogen werden. Dann, wenn man den Wein vielleicht auf dem Estrich oben lagert oder Hitzeeinwirkung hat, dann führt auch das zu Qualitätsverlust. Auch dort ein gewisses Risiko sorgt wirklich für konstante Temperaturen. Und wenn wir vielleicht noch so ein bisschen auf das Thema Fehlaroma und Weinfehler eingehen wollen, dann kann es eben auch passieren, wenn man falsch lagert, dass man Aroma von Essig oder Leimstich drin hat, so das Milchsäure-Ding oder Ammoniak, der Müsliton. Dann gibt es den UTA, die untypische Alterungsnote. Ist zum Beispiel bekannt bei Müller-Thurgau, Kärner. Das schmeckt dann so wie so ein bisschen Bohnenwachs oder nasse Lumpen. Und auch das kann durch die Fehllagerung begünstigt werden.
Und dann ist es ja so, dass es auch noch ein bisschen Unterschied gibt, wie reift was. Also Rot- und Weisswein reifen eben nicht gleich. Beim Rotwein spielt ja auch die Verarbeitung eine Rolle, bevor er auf Flaschen kommt. In diesem Prozess hat es ja noch alles Mögliche drin, Kerne, Stiel, Schalen. Das alles reagiert mit dem Alkohol und es entstehen ja dann auch Tanninen. Und all das sorgt dafür, dass man sagt, der Rotwein wird im Alter sanfter, milder. Und ich finde es ja noch interessant, oder, wenn man so mal ein bisschen überlegt, wie lange kann man das Zeug lagern. Im Schnitt geht man davon aus, dass so ein normaler Rotwein etwa 8 Jahre im Keller hat. Bei Spitzenweinen könnte es dann auch mal über 50 Jahre sein, also ein halbes Jahrhundert. Dann gibt es halt noch so die Grand Cru oder die edlen Gewächse, oder? Die kann man ja oft erst nach 10 Jahren trinken. Also so einen schönen, klassischen Bordeaux oder Burgunder, oder die muss man ja zuerst wirklich mal wegstellen. Beim Weisswein ist es ein bisschen anders. Dort hat man eben nicht Tanninen, weil der Saft wieder von der Schale trennt. Dort ist die Fruchtsäure, die eine wichtige Rolle in der Lagerfähigkeit spielt. Und auch dort kommt es ein bisschen auf den Wein drauf an. Gewisse, die so Zitronen, Stachelbeer, Gras betont sind, die brauchen vielleicht 1 bis 2 Jahre zum Reifen. Andere, Pfirsich, Melone, Honig, Karamell, Geschmacksnoten, die brauchen 5 bis 10 Jahre. Aber man sagt so ein bisschen grundsätzlich, dass eigentlich Rotwein lagerfähiger ist als Weisswein. Da finde ich dann aber spannend, dass wir dann noch ein schönes Beispiel bekommen, wie lange das der Weisswein auch überdauern kann.
Aus persönlicher Erfahrung, ich bin ja doch auch schon an der einen oder anderen Altweinprobe dabei gewesen. Und ich muss sagen, ich habe schon sehr, sehr erstaunliche Weisswein dürfen probieren aus den 40er, 50er Jahren vom letzten Jahrhundert, wo grossartig sie sind. Und dort haben wir dann auch gerätselt unter den Freaks. Ja, wie kann das sein, dass ein Weisswein noch so gut ist? Und ich mag mich erinnern, ein Jahr weiss ich jetzt aber nicht mehr, es war Meursault aus einem heissen Jahr. Und heisse Jahre sagt man ja, die sind dann so fett, weil du hast sehr viel Zucker, du hast sehr viel Materie in dieser Frucht, die nachher verarbeitet werden. Und das Krasse ist, vielleicht ist es manchmal eben auch der Babyspeckmantel, der so dick muss sein und einfach entsprechend Zeit braucht, um sich zu integrieren, dass dann ein Weisswein halt 50 oder 60 Jahre kann brauchen, um wirklich gut und trinkbar zu sein.
Und die nächste Frage, die sich da einem sofort stellt, oder? So ein Weisswein, der jetzt 50 bis 60 Jahre irgendwo rumgelegen ist, kann ich denn das noch zahlen? Und meistens kann man sagen, nein, kann ich nicht. Weil es gibt Beispiele von alten Jahrgängen, die versteigert worden sind, bei Sotheby's beispielsweise oder bei Christie's. Da ist mal ein 1978 Henri Jaillet Richebourg für 19.000 Euro über den Tisch. Oder ein 1947er Cheval Blanc, auch das ein relativ renommiertes Weingut. Für den hat man 300.000 US-Dollar gezahlt.
Das war aber die 6-Liter-Flasche, muss man sagen.
Muss man sagen, Da haben wir noch etwas bekommen fürs Geld. Also man sieht auch, alte Weine sind natürlich auch begehrt und man ist da durchaus auch willig, ein Risiko einzugehen, weil es kann natürlich immer sein, dass der nicht mehr ist. Aber offenbar gibt es einfach noch die Magie, jetzt probiere ich etwas, was aus einer längst vergangenen Zeit kommt und dieser Magie von sehr, sehr alten Weinen werden wir nachher noch ein bisschen nachspüren. Ja, aber jetzt haben wir hier von Wein geredet, der in 300.000 Stutz kostet und der ist vielleicht maximal 50 Jahre alt. Nagi, das interessiert mich gar nicht. Wenn alt, dann richtig. Und darum gehen wir jetzt zuerst einmal zum ältesten noch existierenden Weisswein und da müssen wir schon mal in die 500 Jahre Kategorie einsteigen. Und damit wären wir im zweiten Kapitel. Der Steinwein von Speyer. Ja, eben, ich habe dir ja gesagt, jetzt gehen wir so ein bisschen in die 500-Jahr-Kategorie rein. Der Steinwein von Speyer, der stammt aus dem Jahr 1540.
Ja, und wird als ältester Weisswein der Welt angeschaut, der heute noch existiert. Und bei dem Wein handelt es sich wirklich um die einzige noch volle Flasche von diesem Jahrgang. Also es gibt noch eine Flasche, die wird im Bürgerspital Würzburg bei Kellerführungen als Highlight noch präsentiert, aber aufgemacht hat sie keine mehr. Und der Wein stammt aus der Lage Würzburger Stein, einem steilen Weinberg oberhalb von Würzburg. Und der Stein gehört noch zum Bürgerspital. Früher hat man das Spital eigentlich aus dem Erlös vom Weinverkaufen so finanziert und dann ja, das Gesundheitssystem dort in der Stadt am Laufen behalten.
Und wie immer beim Wein findet man natürlich auch noch so einen Superlativ. Auch der hat einen, weil man sagt, der Jahrgang 1540 gilt als der beste Jahrgang vom vergangenen Jahrtausend. Also nicht einfach nur vom Jahrzehnt oder Jahrhundert, vom ganzen Jahrtausend. Damit man jetzt einen Eindruck hat, was ist das für eine Zeit gewesen. Wir können jetzt hier nicht aus eigener Anschauung berichten, aber es ist so die Zeit gewesen von Martin Luther oder von William Shakespeare. Ja, jetzt was man weiss, ist, dass der Sommer 1540 extrem heiß und trocken war. Das sind ja eigentlich optimale Bedingungen für den Weinbau. Und du hast es ja vorher schon ein bisschen rausgestrichen, dass das gerade ein Weisswein durchaus gut tut, wenn er in so einem Jahr rauskommt.
Ja, also nicht generell. Nicht generell. Ich sage, auch heutzutage, die heissen Jahre sind vielleicht nicht die, die wir persönlich suchen, weil die sind nicht so elegant isoliert und drum und dran. Aber was ich spannend finde, dass 1540 der extrem heisse Sommer als besonders gut angeschaut wird, weil ich glaube, wir müssen uns auch bewusst sein, zu dieser Zeit, es war eine andere Kellertechnik gewesen, du hast andere Systeme zur Verfügung gehabt, zum Wein machen, und dann hat ein Wein generell von einem heissen Sommer profitiert, in einem Europa, wo vielleicht zu dieser Zeit noch viel kühler war, als es heute ist. Und das, finde ich, ist noch wichtig, wenn man das ein bisschen im Hinterkopf hat, wenn man solche Informationen dann auch konsumiert.
Jetzt ist natürlich die Frage, kann man das noch trinken? Und da hat es einen Menschen gegeben, der das Glück hatte, dass er die vorletzte Flasche von dem Wein konnte verkosten. Und die Person, die das machen konnte, hat das 1961 gemacht und ist nicht ganz unbekannt. Es ist der Hugh Johnson. Ja, ein bekannter Weinautor, Weinkritiker, hat wirklich Standardwerke über Wein geschrieben. Und damals war der Wein 421 Jahre alt gewesen. Und Nagi, was hat der Hugh Johnson so herausgefunden, wo er das jetzt getrunken hat?
Er hat den Wein mit 421 Jahren als immer noch lebendig beschrieben. Mit einer braunen, Madeira-ähnlichen Farbe, was eigentlich völlig normal ist bei einem Weisswein über diese Zeit, die auch andere, die nicht ganz alt werden, werden braun. Und Aroma oder, sagen wir, Schrägstrich Charakter haben immer noch erahnen lassen, dass der Ursprung von dem Wein in Deutschland liegen muss. Also, dass er wie seine Typizität trotzdem erhalten hat. Und er hat dann auch festgehalten, eben beim Öffnen von dieser Flasche seien nur wenige Schlucke möglich, bevor der Wein dann durch den Luftkontakt seinen Geist aufgibt. Also auch dort, wir merken es wieder, Sauerstoff ist gut, Sauerstoff sorgt für eine Alterung, aber bei so einem alten Wein muss man dann wirklich schnell sein, um ihn zu probieren, weil dann geht es auch schnell, bis er dann wirklich durchgealtert ist.
Er hat sogar geschrieben, im Originalzitat, ich habe es da noch schnell nachgeschaut, Der 1540er Würzburgerstein war noch lebendig. Nichts hatte mir bis dahin so klar vor Augen geführt, dass Wein wahrhaftig ein lebendiger Organismus ist, denn diese braune, Madeira-ähnliche Flüssigkeit vor mir hielt noch immer die aktiven Lebenselemente in sich fest, die sie von der Sonne jenes längst vergangenen Sommers in sich aufgenommen hatte. Also durchaus, da zeigt man wieder, wie gilt ja auch als konservierend, dass er das Jahr, wo er hergestellt wurde, ist konserviert. Und der Hugh Johnson behauptet zumindest, das hätte er dann da noch rausgespürt. Gut, jetzt eben die Flasche, die kann man ja anschauen, Agi, oder?
Ja, die ist als Leihgabe, als Dauerleihgabe von der Familie Simon aus London immer noch in Würzburg besichtigbar. Nämlich dann, wenn man den Weinkeller vom Bürgerspital in Würzburg besichtigen kann, befindet sich dort dann auch die Flasche von 1540, wo mit anderen Raritäten ausgestellt wird.
So viel mal zum Steinwein aus Speyer. Aber ja, wenn wir doch schon mal in Speyer sind, da gibt es noch weitere Raritäten, die man dort gefunden hat. Kapitel 3. Der Römerwein von Speyer. Ja, jetzt haben wir vorher schon mal die älteste Weissweinflasche gehabt und der Römerwein, Agi, wie sieht es mit dem aus?
Ja, der Römerwein von Speyer ist vermutlich die älteste ungeöffnete Weinflasche der Welt. Sie stammt aus der ersten Hälfte vom 4. Jahrhundert nach Christus. Man sagt so 325 bis 350 nach Christus. Ist also über 1700 Jahre alt, was krass ist. Der Fundort war ein römischer Steinsarkophag in der Nähe von Speyer. Entdeckt hat man den 1867. Die Flasche wird im Weinmuseum vom Historischen Museum der Pfalz in Speyer ausgestellt. Also dort kann man das anschauen und ist im sogenannten Wappensaal im Untergeschoss vom Südturm die Heime ausgestellt. Die Flasche ist 1,5 bis 1,75 Liter gross und erinnere die Form und die Farbe an die Amphore, wie es eigentlich völlig passend ist zu dieser Zeit.
Ja, und jetzt, es ist nicht die einzige Flasche gewesen, die man damals gefunden hat. Es ist nämlich mit 16 weiteren Glasgefäßen gefunden worden. Die meisten von denen sind noch unversehrt gewesen. Und in dem Grab, wo man es gefunden hat, haben sich die Überreste von einem Mann und von einer Frau gefunden. Man könnte davon ausgehen, dass es ein römischer Legionär gewesen ist. Und wie das alles schon einleitet, vermutlich hat man ihm den Wein als Grabbeigabe oder als Wegzehrung auf dem Weg ins Jenseits reingelegt. Und von diesen 16 Gefäßen hat nur noch eine eben Flüssigkeit drin gehabt. Das heisst, auf dem Weg ins Jenseits hat der Römer ziemlich Gebrauch gemacht von seiner Wegbeigabe.
Ja, oder man hat ihm einfach Scheisskorken in die Flasche gemacht.
Das kann auch sein. Weiss man denn jetzt noch etwas über den Inhalt von dieser Flasche? Sie ist ja noch gefüllt.
Der Inhalt besteht aus klarem Bodensatz, vermutlich eben alten Wein und etwa 2/3 harziges Olivenöl. Die Römer haben ja immer dazu geneigt, Wein mit anderen Flüssigkeiten zu mischen, weil der zu dieser Zeit doch relativ sauer war. Dann Analyse belegt, dass es sich ursprünglich tatsächlich um Wein gehandelt hat, möglicherweise mit Kräutern versetzt. Der Alkohol ist komplett verflüchtigt nach dieser Zeit. Der Wein ist garantiert ungenießbar. Und die Flüssigkeit ist aber mikrobiologisch vermutlich nicht verdorben. So die Önologieprofessorin Monika Christmann, die sich die Flasche zu dieser Zeit mal einst genauer angeschaut hat.
Eben, du hast vorher das Olivenöl angesprochen und man sich fragt, wie kommt das genau in die Flasche rein? Und die Römer haben das offenbar immer wieder als natürlichen Luftabschluss verwendet, weil Korken damals offenbar für römisches Glas nicht geeignet war. Und um den Flaschenhals herum hat man auch noch ein Heisswachsiegel gefunden. Jetzt, was ja noch interessant ist, Nagi, also Glasflaschen sind ja gar nicht so der Normzustand gewesen für Wein in der Römerzeit, oder?
Also römisches Glas gilt als sehr zerbrechlich. Also es ist wirklich ungewöhnlich, dass man Glasflaschen findet aus dieser Zeit. In der Antike sind eigentlich Amphoren das Maß aller Dinge gewesen für jegliche Art von Flüssigkeit. Darum ist es doch sehr erstaunlich, dass man jetzt da eine römische Glasflasche gefunden hat.
So, und jetzt haben wir ja gesagt, der Römerwein von Speyer, das ist die älteste Weissweinflasche, die man gefunden hat. Aber mit Rekord ist es immer so eine Sache, sie sind ja eigentlich nur so lang gültig, bis sie egalisiert werden. Und In Speyer hat man halt nicht damit gerechnet, dass, wie aus dem nächsten Kapitel, Spanien noch auf den Plan kommen könnte. Darum sind wir im Kapitel 4. Der Visvi aus Carmona.
Und Carmona ist eine Stadt in der Nähe von Sevilla in Andalusien, Südwestspanien. Das Fundjahr von dieser Flasche war 2019, da ist sie entdeckt worden, wissenschaftlich analysiert und veröffentlicht hat man den Fund 2024. Und bei der Datierung geht man davon aus, vom frühesten 1. Jahrhundert nach Christus, also etwa 2000 Jahre, was etwa 300 Jahre vor dem Römerwein aus Speyer ist.
Und gefunden hat man es, auch da haben wieder die Römer eine Rolle gespielt, in einem römischen Familienmausoleum. Dort hat es 8 Nischen in der Wand innen gehabt. Und das ist ein bedeutender Teil von der Nekropole von Carmona, eine von den besten, erhaltensten auf der Iberischen Halbinsel. Und den Fund hat man dann in einer Aschenurne innen gemacht. Dort hat es ein glasiges Gefäß mit etwa 5 Liter rötlicher Flüssigkeit drin gehabt, sowie auch hier wieder die eingäscherten Überreste von einem römischen Mann. Jetzt muss man ja den Wein ein bisschen auf die Spur kommen, oder?
Ja, weil man den Wein zumindest probieren zu identifizieren, man kann davon reden, dass es der älteste noch flüssige Wein der Welt ist und das auch wissenschaftlich bestätigt. Die Farbe hat man identifizieren als rötlich-braun, aber bei der chemischen Analyse handelt es sich wirklich um Weisswein, trotz dieser Farbe. Und den Nachweis hat man halt wirklich mit den modernsten Mitteln der Wissenschaft versucht zu erbringen. Und das ist so weit gelungen. Schlussendlich hat man dann auch herausgefunden, da sind immer noch Mineralstoffe wie Kalium, Calcium und Magnesium drin. Das ist typisch für Wein aus der Region Montilla Moriles in Andalusien. Also man hat sogar können die Region auf eine eingrenzen. Und der pH-Wert, wo jetzt dort in dem Behältnis herrscht, entspricht dem pH-Wert, wo heute ungefähr Wasser hat. Nachdem man die Flüssigkeit dann auch untersucht hat, weiss man, der Wein ist ja noch flüssig, aber das weisst du noch ein bisschen neuer.
Ja, also er ist eben drum noch flüssig, weil er offenbar einfach 2000 Jahre lang luftdicht verschlossen war in dem Mausoleum. Das hilft. Und weil die Urne von dem toten Römer aus Glas war und in einem ziemlich gut versiegelten Bleibehälter drin gesteckt hat, wenn man jetzt Bilder googelt von dem Wein, dann sieht man das auch noch. Der Alkohol aber, das muss man sagen, hat sich im Laufe der Jahrtausende verflüchtigt. Man hat aber bei diesen modernen Untersuchungen doch herausgefunden, der Wein ist nicht toxisch und mikrobiologisch auch unbedenklich. Einer der Archäologen, der aber an diesen Untersuchungen beteiligt war, hat dann aber gesagt, er ist absolut ungiftig, aber ich würde ihn nicht trinken, da er mit den Überresten eines toten Römers vermischt war. Also so ein Wein, der zusammen mit Leichenbestandteilen lagert, dem traut die Wissenschaft offenbar nicht mehr. Aber auch da, Nagi, haben wir wieder das Beispiel, ja, wenn ein Römer begraben worden ist Wein schon damals so wichtig gewesen, dass man das mit ins Grab hineinlegt.
Das gehört halt zu den Bestattungsriten, die dann zumal vorgeherrscht haben. Also eine Aschenurne mit Wein füllen und dann so symbolisch der Übergang ins Jenseits aufzuzeigen. Wein hat schon immer als religiös bedeutsam gegolten, aber ist halt immer nur den Männern vorbehalten gewesen.
Auf jeden Fall haben wir es da mit dem Wein aus Spanien zu tun, mit dem ersten antiken Wein in flüssiger Form, der wissenschaftlich untersucht werden konnte. Das ist eigentlich eine Sensation, weil man stellt sich immer die Frage, wie hat das zu Zeiten der Römer geschmeckt? Es gibt ja schon Beschreibungen zum Teil, aber man weiss es halt einfach nicht. Und darum ist das natürlich ein Geschenk für die Wissenschaft, wenn man auf so etwas stoßt. Aber ich würde sagen, jetzt sind wir so weit zurückgegangen in die Geschichte. Jetzt gehen wir doch wieder mal so ein bisschen die modernere Geschichte zurück, zum Beispiel in die königbayerische Hofkellerei. Weil im 5. Kapitel schauen wir mal, was in dieser Kellerei alles so lagert.
Ja, die königlich bayerische Hofkellerei ist ein Keller, den ich selber gerne mein eigen würde nennen. Ehrlich gesagt.
Ja. Leg das Geld auf den Tisch und besorg dir das Zeug.
Du sprichst jetzt gerade so einen Punkt an, wenn ich irgendwie so finde, schwierig. Aber man darf ja noch träumen,
oder? Ja, aber das Zeug, das dort lagert, das ist auch nur aufgrund von der königlichen Grosszügigkeit dort angekommen.
Ja, 4 Chargen alte Wein aus der Königlich-Bayerischen Hofkellerei in München. Das sind die Jahrgänge 1540, 1631, 1728 und 1822, sind 1917 vom König Ludwig III. Als Geschenk als Weinmuseum vom Historischen Museum von der Pfalz in Speyer übergeben worden.
Sind wir wieder mal in Speyer, hä?
Wir müssen auch zugeben, Pfalz war schon immer ein wichtiger Ort für den deutschen Wein. Von daher, glaube ich, ist das auch der richtige Ort, wo sie angekommen sind. Und jetzt mit Blick wieder zurück auf die Weine von dieser Hofkellerei. Die Weine stammen aus dem fränkischen Würzburg, oh Wunder. Wir sind wieder mal in der Nähe vom Spital. Und genauer kann man dort dann auch sagen, es sind bekannte Weinlagen, also Liestenwein und Steinwein. Steinberger. Die Jahrgänge 1540 und 1631 gehören wirklich zu den ältesten flüssig erhaltenen deutschen Wein. Der einzige, der noch älter ist, ist ja der Römerwein, den wir jetzt gerade angeschaut haben. Aber spannend wird es ja auch noch um die Untersuchungen, die ja in diesen Museen stattgefunden haben. Da hast du ja nur schnell reingeschaut.
1917 hat man die Weine untersucht. Also das hat schon damals schon fasziniert, oder? Damals, 1917, hat natürlich ein Wein aus 1540 eine gewisse Faszination ausgelöst. Und man hat die chemisch, biologisch und sensorisch überprüft. Das hat im 24. Juni 1917 hat es eine sensorisch-historische Weinprobe gegeben in dem Weinmuseum. Und ja, die Experten sind ein bisschen zu einem gemischten Urteil gekommen, oder? Also der 1822er Wein, den hat man beschrieben als wenig fein und mit einem unangenehmen Nachgeschmack. Und der 1540er Wein, der ist überraschenderweise am besten bewertet worden, obwohl er eigentlich theoretisch wegen seinem Alter gar keinen Genuss hätte mehr können bereiten. Also ja, das sind zumindest die Analysen von damals gewesen. Jetzt haben wir ja vorher schon ein bisschen erfahren, ja, das Jahr 1540, das ist ja sehr ein gutes Weinjahr gewesen. Wir haben ja vorher schon mal Jahrhundert- oder Jahrtausend-Jahrgang. Aber interessant ist ja auch, dass die Flaschen, wo sich die Weine drinnen befunden haben, die haben ja nicht unbedingt das Ursprungsjahr von diesen Weinen repräsentiert.
Die Flaschenform stammt aus ca. 1800, also deutlich später als der Jahrgang, wo repräsentiert wird. Die älteren Flaschen, 1540 und 1631, sind dann eher drungener, bauchiger in der Form. Und die jüngeren Jahrgänge sind in schlankeren Schlegelflaschen abgefüllt. Das hat auch damit zu tun, dass zumindest, wenn ich mich nicht ganz täusche, bis Mitte 19. Jahrhundert die Flaschen auch noch wirklich von Hand gemacht worden sind, also mundgeblasen. Und jede Flasche ist eigentlich anders, ist ein Unikat für sich. Also das lässt sich vielleicht auch darüber noch ein bisschen erklären.
Und jetzt ist noch die Frage, wie haben die Flaschen die Jahre bis zu der heutigen Zeit überdauert? Ja, so ein bisschen unterschiedlich, oder? Nach den Untersuchungen, die ich vorher erwähnt habe, 1917, ist von jedem Jahrgang nur eine Flasche für die dauerhafte Aufbewahrung dort erhalten geblieben. Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich das Zeug angefangen, so ein bisschen zu verdunsten, und es hat sich Kahn gebildet auf der Weinoberfläche, vermutlich durch Luftkontakt. Und dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Dürfen wir es neu verkorken? Aber das ist ein bisschen riskant, oder? Wenn du den Korken rausnimmst, kann es sein, dass der völlig in sich zusammengeht. Und darum hat man die Flasche vorsichtig neu versiegelt, um weiteren Flüssigkeitsverlust zu verhindern. Und so stehen die Flaschen heute noch dort, aber einer, der auch noch heute noch dort steht, und damit kommen wir zum 6. Kapitel, ist der Rüdesheimer Apostelwein. Es wird immer abenteuerlicher nach. Was haben wir denn jetzt da mit dem Rüdesheimer Apostelwein?
Ja, der Rüdesheimer Apostelwein, das ist eine Legende, die mir davor schon begegnet ist, die ich von Weintrinkern schon gehört habe, die den selber dürfen probieren und trinken. Das ist ein, ich glaube, Grauburgunder aus Rüdesheim, wo 1727 gemacht worden ist und gilt als einer der ältesten deutschen Flaschenweine.
Also nicht der älteste, sondern einer der ältesten.
Richtig.
Einfach, dass wir da präzise sind.
Ja, ja, nein, absolut. Also einer der ältesten, aber das Wahnsinnige ist, er lagert im Bremer Ratskeller und die Weine werden aber immer wieder abgefüllt. Also es gibt ein grosses Fass, wo der Wein drin ist. Und dann gibt es halt einen Anlass oder jemand, der ganz tief ins Portemonnaie hineingreift, um sich eine 0,35 Liter Flasche von diesem Apostelwein zu leisten. Und da kann man dann halt doch 2.500 Euro aufwerfen.
Ja, also ich weiss nicht, es ist auch ein bisschen skurril, oder? Also man hat da den Keller und dort ist das Fass drin. Der Keller gehört auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und man weiss, dass der Wein ursprünglich mal mit gemischten Rebsorten hergestellt worden ist. Also eine Cuvée mit gelber Orléans als Hauptsorte. Und ja, eben das Fass wird zu besonderen Anlässen in Flaschen abgefüllt. Du hast es schon erwähnt, aber... Und jetzt kommt ein bisschen der Punkt, wenn man eben die Flasche abfüllt, dann wird oben wieder mit frischem Wein aufgefüllt, oder? Das ist die sogenannte Solera-Methode. Man kennt das ja auch teilweise von den Sherrys und so, oder? In Spanien, das ist das genau die Methode. Also, wie jetzt original der Wein dann fast noch ist, also, ich finde es ein bisschen schwierig, oder? Ich bin nicht ganz sicher, hat das jetzt die Geschichte? Ist das etwas Historisches oder ist das einfach so ein kommerzieller Witz?
Das ist schon etwas historisch, weil genau im Sherry-Gebiet machen sie das ja auch. Sie wollen ja irgendwo einen Grundcharakter erhalten. Das Einzige, was man hier vielleicht sagen kann, ist, der Wein kommt so halt immer wieder neue, jüngere Wein über. Und das ist dann halt schlussendlich der Ausdruck dafür, dass die älteren Flaschen, die am Originaljahrgang einfach aufgrund vom Alter her näher kommen, teurer gehandelt werden, als die neueren, die rausgegeben werden. Und dort merkt man das ja auch besonders an einer anderen Geschichte von einer Christie's-Auktion, die du recherchiert hast.
Ja, also eben, wenn eine Christie's-Auktion ist, einmal eine halbe Flasche, die man im Jahr 2000 speziell für die Auktion abgefüllt hat, die hat dann 6.500 Euro gelöst, wenn ich dann muss sagen, also come on. Oder, aber auch da ist wieder die Frage, wie schmeckt das Zeug? Und dann da gibt's einen Weinkritiker, in dem Fall der Michael Brodbend. Der hat sogar dreimal können probieren, im 73, 77 und im 81, direkt ab Fass. Und er hat damals gefunden, der Wein sei trocken, mit hohem Säuregehalt und geschmacklich ähnlich den Tesserweinen Madeira, Port und Sherry. Also, das wäre der Rüdesheimer Apostelwein. Und damit biegen wir langsam auf Ziellinie in unserer Weinreise durch die Welt Jahrtausende. Es gibt nämlich noch ein paar Weine, die sind sehr alt gewesen, aber von denen weiss man nur aus der Geschichte, weil die gibt es heute nicht mehr. Und da machen wir mal noch schnell eine Tour durch ein paar solche Weine.
Ja, und die Tour d'Horizon, wie man sie auch nennt, ist darum ein Tour d'Horizon, weil es gibt halt nur noch Schriftstücke oder Überlieferungen, die von diesen Weinen erzählen. Und die möchten wir ja doch jetzt noch schnell ein bisschen mit euch zusammen durchgehen. Allgemein zur Übersicht kann man sagen, ja, aber es existiert schriftliche Zeugnisse über mehrere alte und sehr alte Weine, die trotz dem hohen Alter, das sie dann hatten, wo darüber berichtet wird, noch genießbar gewesen sind. Die Weine sind extrem selten, bieten historische Einblicke und eben auch ein Wissen über die Weinqualität und die Lagerfähigkeit über die Jahrhunderte hinein. Ich glaube, das sind also Zeugnisse, die an Winzer immer wieder auch Inspirationen liefern, zum Nachdenken anregen und vielleicht auch dort daraus neue Techniken entstehen. Aber fang doch du gerade mal eins an mit dem
Opimianer Falerner, Jahrgang 121 vor Christus. Das soll eins von den ältesten dokumentierten Weinbeispielen sein. Und Plinius der Ältere hat geschrieben, dass der Wein nach über 100 Jahren schon zu einer Art bitteren Honig eingedickt sei, aber er sei immerhin noch als Wein erkennbar gewesen.
Danach haben wir von 1526 den Lutherwein aus Donnerskirchen, das ist im Burgenland in Österreich. Der ist 1852 das letzte Mal verkostet worden, also mit 326 Jahren.
Es gibt aber auch noch einen Riesling, Jahrgang 1748 vom Schloss Johannisberg im Rheingau. Und dem ist eine besondere Ehre zuteil worden. Der ist nämlich zum 66. Geburtstag von Johann Wolfgang Goethe serviert worden. Den Wein hat man auch dann nochmal probiert 1985 mit 237 Jahren auf dem Buckel und es war immer noch genießbar gewesen.
Weiter geht es dann 1811 mit dem Forster Ungeheuer in der Pfalz. Dazu muss man sagen, das Forster Ungeheuer, das ist ein Lag, wo Riesling abgebaut wird und das ist sehr, sehr eine renommierte Riesling-Lag. Das Einzige, was das noch toppt in der Pfalz, ist das Kirchenstück. Aber das Ungeheuer in der Gemeinde Forst, darum das Forster-Ungeheuer, es geht nicht um das Ungeheuer selber, ist einfach etwas Grandioses und auch in der heutigen Zeit immer wieder ein Try wert. 1999 ist der 1811er in die Verkostung gekommen, mit 166 Jährchen auf dem Buckel. Er war geniessbar und quer durch vom Bewertungsteam als grandios eingestuft worden.
Und dann haben wir hier noch einen Klassiker vom Château Dickem im Sautern, Jahrgang 1811 auch. Der soll einer von den legendärsten Weinen sein. Erworben haben wir ihn 2011 für 75'000 britische Pfund. Wo man den Wein gelesen hat, ist das noch in der Zeit zwischen Beethoven und der Machtübernahme von Napoleon gewesen. Und der Weinkritiker Robert Parker, wir sind ja nicht seine grössten Fans, aber hat dem Wein doch 100 von 100 Punkten gegeben und hat den Geschmack verglichen mit einer flüssigen Creme Brûlée. Und das soll der bislang teuerste Weisswein der Welt sein. Wahrscheinlich war er da schon recht betrunken gewesen, als er das bewertet hat. Aber
Nein, ich sage jetzt nichts. Ich verkneife mir's. Ich will niemand hässlich machen.
Gehen wir doch noch mal zum Schaumwein, weil über Schaumwein haben wir jetzt nicht so viel geredet. Aber auch die noch ein paar Überraschungen zu bieten, oder?
Ja, und Schaumwein können auch erstaunlich haltbar sein. Generell sagt man aber trotzdem, Schaumwein ist weniger langlebig als Stillwein und sollte eigentlich in der Regel schnell getrunken werden. Dann werden wir uns nachher noch dazu äußern. Da lässt sich aber sagen, trotzdem hat man ja Schiffswrack gefunden in der Nordsee.
Ich würde sogar sagen, das ist die primäre Fundstelle von Schaumwein, sind Schiffswrack.
Ja gut, er ist natürlich auch sehr gerne auf Amerika exportiert worden oder der Zar in Russland war ein dankbarer Abnehmer gewesen. Und darum liegt es ja auch nahe, dass in der Nordsee das Schiffswrack auftauchen mit Schaumwein drin, weil das hätte ja müssen Zarenhof. Wenn man dort so mal schauen, dann gibt es doch ein paar Beispiele. Zum Beispiel einen 90-jährigen alten Heizig Monopol Goût Américain Champagner mit dem Jahrgang 1907, ist 1998 geborgen worden aus dem Schiffswrack, hat man nachher probiert und immer noch für toll befunden. Und eine Flasche von der Veuve Clicquot aus 1839 hat man dann 2010 im Wrack entdeckt. Und dort dann ist dann auch daraus herausgekommen, dass nach 170 Jahren das Ganze nicht nur genießbar, sondern auch wirklich wohlschmeckend war.
Und zu meiner Schaumwein-These noch, dass man Schaumwein, alten Schaumwein, präferiert in gesunkenen Schiffen findet, weiss man, dass 162 Flaschen von verschiedenen Schaumweinmarken bis jetzt in Wracks geborgen worden sind. Ja, Nagi, damit sind wir am Ziel von dieser wieder mal eine Reise durch die Jahrtausende, darunter machen wir es ja fast nicht, da bei Wine History. Es muss immer in die Tausende von Jahren zurückgehen, damit wir glücklich sind. Ich habe es durchaus spannend gefunden, mal zu schauen, okay, die ältesten Weine der Welt, die es zum Teil noch gibt, oder wo man einfach davon weiss, mal reinzuschauen, einfach, dass man wieder mal sieht, wie lange der Wein den Mensch eigentlich schon umtreibt.
Aber ich glaube auch, vorwärts treiben. Schlussendlich sind das ja die Zeugnisse, die zeigen, dass unser Hobby oder unser Herzensobjekt, nämlich der Wein als solches, sei es in Rot, in Weiss, als Schaumwein, als Fortified, wie auch immer, eine Wahnsinnsgeschichte hat, eine Wahnsinnspalette hat, was er zu bieten hat. Und ich glaube, das ist doch das, was uns beide immer wieder fasziniert und jetzt auch zu dieser Folge die hier so ein bisschen angetrieben hat.
Und ich glaube, also ganz so zurück in die Jahrgänge können wir nicht gehen, aber ich glaube, ein bisschen etwas Neues haben wir da sicher noch bei uns im Keller und es ist heute sehr ein heisser Tag, auch bei uns im Weinbraterstudio. Kommen wir wieder in die Neuzeit und probieren etwas Aktuelles nachher. Und mit euch trinken wir dann auch wieder etwas Aktuelles in unserer nächsten Folge. Und das wird ganz eine besondere Folge, weil es wird die 100. Weinbrater-Folge. Und da können wir jetzt schon sagen, was da auf den Tisch muss, sind Bubbles. Bis dorthin wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir hören uns eben, wenn ihr wollt, in dieser nächsten, in dieser 100. Weinbraterfolge. Bis dorthin, habt Sorge, habt's gut, bis bald und tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.